请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 24. März 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Diesmal geht es unter anderem um Informationsveranstaltungen in Deutschland des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, über Geschäftsmöglichkeiten in Taiwan und über die Aussage der SEMI, dass die Nahostkrise zu keinen Chip-Lieferengpässen führen wird. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und mir, Ilong Huang. Bei einem Zusammentreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi am vergangenen Donnerstag bekräftigten beide ihr gemeinsames Engagement für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sowie ihre Ablehnung jeglicher Versuche, den Status quo einseitig zu verändern. Das Neues für Taiwan und wie sieht Trumps Engagement für die Sicherheit in der Indo-Pazifik-Region aus? Das sind einige der Fragen, mit denen sich Chubi Hui und ich heute in Schlagzeilen der Woche beschäftigen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsident Lai fordert EU-Investitionsabkommen. Taiwan garantiert stabile Stromversorgung bis 2034. Und fast 20% der taiwanischen Kinder zeigen Anzeichen von sozialer Angst. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te betonte am Dienstag beim Capital Markets Forum 2026 die zunehmenden Investitionen Taiwans in Europa und forderte die Europäische Union auf, ein bilaterales Investitionsabkommen zu unterzeichnen. Lai erklärte, Europa ist Taiwans drittgrößter Handelspartner und die größte Quelle ausländischer Investitionen. Taiwans Investitionen in Europa haben in den vergangenen 4 Jahren die Gesamtsumme der vorherigen 40 Jahre übertroffen. Wir hoffen, dass die EU den Abschluss eines Investitionsschutzabkommens mit Taiwan unterstützt, um Doppelbesteuerung zu vermeiden, sowie ein bilaterales Wirtschafts- und Handelsabkommen, um unsere wirtschaftliche Partnerschaft zu vertiefen. Lai hob hervor, dass Taiwans zentrale Rolle in globalen Lieferketten für künstliche Intelligenz und Halbleiter eine starke finanzielle Unterstützung erfordert. Zu diesem Zweck entwickelt die Regierung eine asiatische Innovationsfinanzierungsplattform, um Kapital in Technologieunternehmen zu lenken und die Struktur des lokalen Kapitalmarkts auszubauen und zu modernisieren. Taiwan erhöht zudem seine finanzielle Offenheit. Seit Juli vergangenen Jahres haben sich 51 Finanzinstitute dem Asian Asset Management Center in Kaohsiung angeschlossen. Taiwans boomende Industrien für künstliche Intelligenz und Halbleiter werden den Strombedarf bis 2030 um mehr als 5 Gigawatt erhöhen. Dennoch garantiert die Regierung eine stabile Energieversorgung mindestens bis 2034. Wirtschaftsvizeminister Lai Jianxin stellte die Strategie für das Stromnetz am Dienstag auf einem Forum vor. Mit 36 Rechenzentren und der weltweit 9th größten Supercomputerkapazität wird erwartet, dass sich das jährliche Wachstum des Strombedarfs zwischen 2026 und 2035 im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt verdoppelt. Angesichts dieses Anstiegs prüfen Wirtschaftsbehörden und das staatliche Energieunternehmen Taipower regelmäßig den zukünftigen Energiebedarf, um sicherzustellen, dass der Ausbau der Kraftwerke schneller erfolgt als der steigende Verbrauch. Der Vizeminister erklärte, nur mit einer stabilen Stromversorgung kann unsere Gesellschaft stabil bleiben. Wir erwarten ein starkes Nachfragewachstum bis 2032. Der KI-bedingte Bedarf wird bis 2034 zwar bei etwa 5 Gigawatt liegen, unsere Netto-Stromkapazität wird jedoch tatsächlich um 12,2 Gigawatt steigen. Dies basiert auf dem Zeitplan aller derzeit laufenden Erneuerungsprojekte für unsere Kraftwerksanlagen. Um dieses Wachstum nachhaltig zu unterstützen, baut Taiwan seine erneuerbaren Energien weiterhin stark aus. Diese erreichten im vergangenen Jahr eine Kapazität von 22,9 Gigawatt. Die Regierung plant, in diesem Jahr 5,3 Gigawatt Offshore-Windenergie ans Netz anzuschließen, die Förderung von Solaranlagen auf Dächern auszuweiten und energieintensive Industriebetriebe zu verpflichten, in eigene Stromerzeugung oder Energiespeichersysteme zu investieren. Fast jedes fünfte Schulkind in Taiwan zeigt Anzeichen von sozialer Angst. Das zeigt eine Umfrage der Child Welfare League Foundation unter 1255 Fünft- und Sechstklässlern. Demnach weisen 18,6% der Kinder Merkmale sozialer Angst auf, selbst unter Extrovertierten sind es noch 11,2%. Betroffene Kinder äußern sich seltener sowohl im realen Leben als auch online und verteidigen sich seltener gegen Beleidigungen. Rund 29% fühlen sich online wohler als im persönlichen Kontakt. Soziale Angst wirkt sich auch auf Schule und Gesundheit aus. 17% wollen nicht zur Schule gehen und 64% berichten über Schlafprobleme. Familiäre Faktoren und schwache Unterstützung durch Gleichaltrige tragen laut der Child Welfare League Foundation zur Problematik bei. Zudem zeigen die Kinder rückläufige soziale Fähigkeiten und Unsicherheiten im Umgang mit den Konflikten. Taiwans Außenministerium hat die dänische Regierung am Dienstag aufgefordert, die Darstellung Taiwans auf Aufenthaltstiteln zu korrigieren. Derzeit wird die Nationalität taiwanischer Bürger dort als China angegeben, was suggeriert, dass Taiwan Teil der Volksrepublik China sei. Der Sprecher des Außenministeriums, Xiao Guangwei, bezeichnete dies als inakzeptabel und widersprüchlich zu demokratischen Prinzipien und der EU-Außenpolitik. Taiwan hat Dänemark bereits mehrfach schriftlich zur Korrektur aufgefordert, bisher ohne Reaktion. Xiao warnte, dass Taipei bei anhaltender Ignoranz Gegenmaßnahmen ergreifen werde, nannte aber keine Details. Außenminister Lin Jialong kündigte an, dass Taiwan auch Privilegien für das dänische Vertretungsbüro prüfen könnte. Laut dänischer Behörden spiegelt die Bezeichnung China die offizielle Ein-China-Politik Dänemarks wider, obwohl das Land keine feste Stellung zu Taiwans Status bezieht. Wu Zhongxin, Generaldirektor der Taiwan Space Agency, erklärte, dass ein US-Gesetz zur Unterstützung bilateraler Weltraumkooperation eine schnellere, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zwischen den USA und Taiwan ermöglichen könnte. Das Gesetz, das Anfang dieses Jahres vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, enthält Bestimmungen zur Stärkung der Zusammenarbeit im Weltraumbereich. Wu betonte, dass die USA führend in fortschrittlicher Weltraumtechnologie sind, während Taiwan starke Fertigungskompetenzen, insbesondere in Elektronik und Halbleitern, bietet. Die Kombination dieser Stärken könnte die Produktion steigern und den Ausbau von Weltrauminfrastruktur und Anwendungen beschleunigen. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan gaben ihre anfänglichen Gewinne vollständig wieder ab, da Anleger eilig Gewinne mitnahmen und dabei eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über Nacht ignorierten, die Angriffe auf iranische Kraftwerke zu verschieben, wie Händler berichteten. Die Anleger sind weiterhin von den militärischen Konflikten im Nahen Osten verunsichert, obwohl Trump beschlossen hatte, die Angriffe auf iranische Kraftwerke zu verschieben, führten die Händler aus. So schloss der TAIX heute 110,26 Punkte oder 0,34% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 32.612,24 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei gut 664 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 18 Milliarden Euro. Und zum Schluss der Wetterbericht. Am Dienstag war es in ganz Taiwan überwiegend bewölkt mit nur einigen sonnigen Abschnitten. Dazu kam es im Norden und im äußersten Süden zu kurzen vereinzelten Schauern. Im Osten, Südosten sowie in den südlichen Bergregionen kam es nur am Nachmittag zu vereinzelten Regenschauern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 23 bis 28 Grad, in Zentral-Taiwan 25 bis 29 Grad und in Süd-Taiwan 28 bis 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 25. März 2026. Eine schwache Wetterfront, die am Mittwoch Taiwans Wetter beeinflusst, wird die Temperaturen im Norden und Nordosten leicht sinken lassen. Dabei ist es im Norden überwiegend bewölkt, aber trocken, während es in Zentral- und Südtaiwan sonnig bleibt. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden nur noch 22 bis 24 Grad, in Zentral-Taiwan 27 bis 31 Grad und in Südtaiwan 29 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 24. März 2026.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei lädt in verschiedenen Städten Deutschlands zu Informationsveranstaltungen über Geschäftsmöglichkeiten in Taiwan ein. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungsformate der deutschen Industrie- und Handelskammern können Unternehmen individuelle Beratungen zu Marktchancen, Partnerschaften, Investitionsmöglichkeiten sowie rechtlichen und steuerlichen Fragen und globalen Diversifizierungsstrategien erhalten. Die Geschäftsführerin des Deutschen Wirtschaftsbüros, Dr. Eva Langerbeck, wird dabei das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei vertreten und für kostenlose Einzelgespräche zur Verfügung stehen. Termine sind der 14. und 15. April in Berlin, der 17. April in Dresden und Chemnitz, der 20. bis 22. April in Hannover, der 22. bis 24. April in Berlin und der 24. und 25. April in Neu-Ulm. Taiwans Halbleitersektor rechnet derzeit nicht mit unmittelbaren Lieferunterbrechungen infolge des Konflikts im Nahen Osten. Allerdings stellen steigende Materialkosten, insbesondere bei Helium, eine Herausforderung dar. Die Stilllegung von LNG- und Heliumanlagen in Katar hat die Preise nach oben getrieben, doch Taiwans diversifizierte Beschaffung und verstärktes Recycling tragen dazu bei, die Versorgung stabil zu halten. So Simi Taiwan, die anfügte, dass die Chiphersteller seit der Pandemie widerstandsfähiger geworden seien. Selbst wenn sich die Spannungen innerhalb weniger Wochen abschwächen, stehen die Unternehmen weiterhin unter Druck durch höhere Rohstoffkosten sowie langfristige Herausforderungen wie die Sicherung grüner Energie zur Erreichung der RE100-Ziele. Die durchschnittlichen Monatslöhne in Taiwan verzeichneten im Januar das höchste Wachstum seit fast 16 Jahren. Die regulären Löhne stiegen um 2,9% auf 48.819 Taiwan-Dollar, während der Medianlohn um 2,61% auf 39.136 Taiwan-Dollar zunahm. Auch die Beschäftigung wuchs um 82.000 Stellen, hauptsächlich im Dienstleistungssektor und in der Hightech-Industrie. Die höchsten regulären Einkommen wurden im Finanz- und Versicherungssektor erzielt, während das Gastgewerbe und die Lebensmittelbranche hinterherhinkten. Der Southern Taiwan Science Park erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,86 Milliarden Taiwan-Dollar, angetrieben durch die weltweit stark steigende Nachfrage nach KI-Technologien und fortschrittlichen Halbleiterprozessen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von über 34% und ist das zweite Jahr in Folge mit mehr als 30%, womit der Park weiterhin vor den Science Parks in Hsinchu in Zentral-Taiwan liegt. Aufgrund der starken industriellen Dynamik wird erwartet, dass die Einnahmen in diesem Jahr die Marke von 3 Milliarden Taiwan-Dollar überschreiten wird. Beamte in Tainan führen das Wachstum auf ein starkes Halbleitercluster rund um TSMC zurück, unterstützt durch lokal angesiedelte Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter Material- und Waferhersteller. Das staatliche Unternehmen CPC Corporation hat innerhalb von 2 Wochen Treibstoffkosten in Höhe von 3,3 Milliarden Taiwan-Dollar übernommen, um angesichts der Spannungen im Nahen Osten die Inlandspreise zu stabilisieren. Im Rahmen des taiwanischen Preisstabilisierungsmechanismus übernimmt CPC mindestens 60% der Kostensteigerungen, während ausgeweitete Steuersenkungen die Abgaben auf Benzin und Diesel reduziert haben. Behörden erklärten, dass die Treibstoffversorgung stabil bleibe, einschließlich der Importe von Flüssiggas, und dass die Regierung bereit sei, CPC finanziell zu unterstützen, falls die globalen Ölpreise weiterhin schwanken. Die Landwirtschaftsbehörden berichteten zudem, dass Taiwan über Vorräte an Rohstoffen für Düngemittel für 6 bis 8 Monate verfügt, die aus Regionen außerhalb des Nahen Ostens bezogen werden, um Risiken zu verringern. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Chubby Hui
und Ilon Huang. bei einem Zusammentreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi am vergangenen Donnerstag im Weißen Haus bekräftigten beide ihr gemeinsames Engagement für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sowie ihre Ablehnung jeglicher Versuche, den Status quo einseitig zu verändern. Bedeutet das etwas Neues für Taiwan? Und wie sieht Trumps Engagement für die Sicherheit in der Indo-Pazifik-Region allgemein aus? Das sind so einige der Fragen, mit denen wir uns heute in Schlagzeilen der Woche beschäftigen wollen. Komme ich ganz kurz mal auf das Treffen zu sprechen. Also die beiden, also Takaichi und Trump, haben sich im Weißen Haus getroffen. In erster Linie um über Handel sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Raumfahrt zu sprechen. Und wohl auch, ja, wir wissen ja alle, dass Trump im Irankrieg jetzt involviert oder den Irankrieg angefangen hat und ein paar Probleme in der Straße von Hormuz hat und unter anderem eben mehrere Alliierte dazu aufgerufen hat, dazu beizutragen, die Handelsschiffe und die Tanker, die durch die Straße von Hormuz fahren, zu schützen. Und zu diesen Alliierten gehört eben auch Japan. Und egal, ob man jetzt für oder gegen Trumps Krieg ist, da Japan hat natürlich auch ein oder hätte ein Problem, nämlich die Verfassung. Die Verfassung sagt aus, dass die japanische Armee eine reine Verteidigungsarmee ist, die man nicht einfach irgendwo hinschicken darf. Und das hat sie ihm wohl auch klar gemacht. Und außerdem Takaichi während des Treffens auch ihre Besorgnis über die angespannte Sicherheitslage im Indo-Pazifik angesichts eines zunehmend selbstbewussten Chinas eben dargelegt. Und sie hat eben auch darauf hingewiesen, dass sie besorgt ist oder dass man in Japan besorgt ist, dass die Vereinigten Staaten eben einen Teil der militärischen Ressourcen aus dem Indo-Pazifik in den Nahen Osten verlagert haben. Das sind halt so die Gesprächsinhalte gewesen. Ja, oder das führt uns dann eben auch zu unserer Frage, also ist das erstmal eine neue, diese Äußerung, die die beiden gemacht haben, ist das irgendwas Neues für Taiwan? Und ja, wie sieht Trumps Engagement hier im Indo-Pazifik allgemein aus?
Ja, nachdem die beiden Regierungschefs das gesprochen haben, dass die ihre Engagement für den Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße und vor allen Dingen in den Indo-Pazifik-Raum wahren möchten, da freut man sich natürlich hier in Taipei. Man hofft natürlich, dass der Status quo so bleiben könnte und nichts verändert würde. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass man doch ein bisschen besorgt ist, weil, wie du auch vorhin gesagt hast, Trumps Regierung hat inzwischen schon mehr Streitkräfte den USA, die eigentlich jetzt in dem Indo-Pazifik-Raum stationiert sind, in die Nahe Osten geschickt. Und daher, man weiß nicht, ob China dadurch auf die Idee kommen würde, Taiwan anzugreifen. Man geht davon aus, dass eigentlich nicht so passieren würde, aber man ist natürlich dann besorgt und nicht nur Taiwan, sondern auch Japan. Tatsächlich, Japan hatte es schon ein bisschen schwierig, das alles zu tun. Trump hat ja, wie gesagt, vorher gewünscht, dass Japan dabei helfen könnte, internationale Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz schützen könnten, aber Japan hat nicht so positiv darauf reagiert. Takahashi hat dieses Mal erklärt, wegen der japanischen Verfassung kann Japan nicht sofort ihre Streitkräfte zu dieser Regierung hinschicken. Aber ich glaube nicht, dass Trump die Erklärung von Takahashi gern hören. Für ihn ist natürlich wichtig, dass sein Ziel erreicht würden und was sie sagte, gilt vielleicht nicht für ihn. Takahashi hatte es schwer. Auf einer Seite befindet sich Japan schon seit vielen, vielen Jahren in den von den USA geführte demokratische Lage und pflegt zugleich eigentlich relativ freundschaftliche Beziehungen zu Iran. Also Japan wird bestimmt nicht gern sehen, dass sie gezwungen würde, Partei zu ergreifen. Am besten darf Japan in dieser Frage neutral bleiben. Und daher kann sie keine Zusage zu den Aufforderungen von Trump sagen. Aber auf der anderen Seite, Japan braucht ja die Unterstützung von den USA, vor allen Dingen in den Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Daher ist Japan eigentlich gezwungen worden, beizutragen zu dem Wunsch von Trump. Insofern kann man dann vorstellen, dass Japan dieses Mal noch mehr finanzielle Unterstützungen oder noch mehr Investitionen in den USA stärken und so, damit Trump dann einigermaßen zufrieden mit Japan sein könnte.
Ja, ob er jetzt so ihre Erklärung akzeptieren konnte oder so, das ist ja immer so ein bisschen fraglich, weil er selbst nicht so viel auf die Verfassung gibt. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, eine Verfassung ist mir auch egal. Aber kommen wir da mal so ein bisschen eben, du hast ja eben gesagt, Japan, genau wie Taiwan, hofft ja eben so auf die Unterstützung der USA hier im Indo-Pazifik. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie sieht denn eben das Engagement der USA hier im Indo-Pazifik aus? Ich meine, man ist ja schon seit langer Zeit darüber, nicht nur erst seit Trump, sondern auch schon unter Obama und Biden, spricht man darüber, dass die USA sich mehr hier auf den Indo-Pazifik konzentrieren möchte oder mehr Engagement hier zeigen möchte. Nur die Frage ist, was für ein Engagement? Ich glaube, ursprünglich hat man eben auch viel darunter verstanden, eben es geht, oder hat man darunter verstanden, dass es viel um Sicherheit geht hier, dass die eben präsent sein wollen, militärisch und sicherheitsstrategisch präsent sein wollen. Nur, ich habe jetzt hier auch einiges gelesen, dass es bei Trump so ein bisschen dreht sich, dass er zwar immer noch hier engagiert sein will, aber nicht mehr so viel Wert auf eben die Sicherheitsfrage legt, sondern eben den wirtschaftlichen Nutzen oder die Wirtschaft liegt bei ihm im Fokus, den wirtschaftlichen Nutzen für die USA oder für sich selbst. Also das ist ja auch oft ein großes Ziel seiner Aktivitäten. Es heißt zwar immer noch, man will sich hier im Indo-Pazifik engagieren, aber wie genau? Ich meine, bei Trump hat man ja gesehen, er hat von nichts eigentlich ein klares Ziel. Und genauso sieht es hier wohl auch im Indo-Pazifik aus. Also wie gesagt, er scheint sich mehr jetzt auf das Wirtschaftliche zu konzentrieren jetzt hier im Indo-Pazifik. Andererseits hofft er eben mehr Hilfe von den Verbündeten hier, also dass sich die USA sicherheitsstrategisch ein bisschen zurückzieht oder zurückhält und mehr darauf hofft, dass die Verbündeten hier Australien, Japan und eben auch Taiwan mehr dazu zu der Sicherheit hier beitragen. Da kann man ja auch sehen, dass die USA eben immer wieder sehr viele Waffen an Taiwan verkauft zum Beispiel. Und selbst will man sich ihm zurückziehen. Andererseits hat er eben, wie er das jetzt in den letzten oder seit seinem Amtsantritt bei allen Verbündeten gemacht hat, sie immer wieder von Kopf gestoßen mit den horrenden Zöllen. Also er will, dass die Verbündeten mehr tun. Andererseits stößt er sie halt immer wieder von Kopf. Und das zeigt ja so ein bisschen, ja, er hat auch hier im Indo-Pazifik wohl keine richtige Strategie.
Ja, vor allen Dingen im Hinblick auf den Krieg gegen Iran, da hat man eigentlich auch so ähnliches Gefühl bekommen, dass er eigentlich keine einheitliche Strategie oder er hat ja vorher falsch eingeschätzt, so dass der Krieg gegen Iran jetzt noch andauert. Vorher hat er gesagt, dass die Streitkräfte von den USA und Israel schnell Iran besiegen könnten. Allerdings, der Krieg ist jetzt schon in der vierten Woche angekommen und es sieht man noch kein Ende des Krieges. Und auch in dem Indo-Pazifik-Raum. Er wollte ja seine militärische Stärke hier ausbauen. Allerdings, man sieht schon, viele Ausrüstungen und Soldaten der USA sind inzwischen in die Nahosten verlagert worden. Und daher viele Länder wie Taiwan, Japan, Südkorea, die Philippinen und so weiter sind wirklich sehr besorgt. Das heißt, diese Strategien sind nicht wirklich fest und zu jeder Zeit kann man gar nicht weiter auf US-militärische Unterstützung angewiesen sein. Und daher, man weiß ja nicht, was man tun soll. Aber noch bevor die Sicherheitsfrage sich weiter verschärft, ist man eigentlich jetzt auf Probleme wie Energieversorgungen oder anderen Lebensmittellieferungen gestoßen. Also wegen der Blockade in der Straße von Hormuz sind viele asiatische Länder schwer davon betroffen. Japan zum Beispiel, etwa 90% der Energie kommt aus dem Nahosten und wird ja durch die Straße von Hormuz transportiert und 96% der Energie Taiwans sind aus Ausland importiert und ein ganz großer Teil auch von den Nahen Osten und Südkorea ist auch etwas der Fall, zwar ein bisschen weniger abhängig von dem Nahen Osten, aber auch ganz hohen Anteil und daher alle diese Länder befinden sich wirklich jetzt schon in einer Panik, wenn der Krieg weiter dauert, werden alle diese Länder schwer betroffen. Und ich habe auch gelesen, Vietnam in Thailand oder Philippinen, die haben seit einer Woche oder noch länger schon mit diesen Sparmaßnahmen begangen und vor allen Dingen bei der Strom- und Energieversorgung. Also man darf jetzt nicht jeden Tag tanken oder mit Limit von so viel. Und Stromrationalisierungen wird auch eingeführt. Irgendwie, ich denke, alle Asiaten denken zuerst, wie man diese Krise bewältigen könnte und dann in der zweiten Linie denkt man über die Verteidigung oder Sicherheitspolitik.
Ja, man sieht also auch eben bei diesem Angriff auf den Iran, gut, er hat sich einmal in Sachen Iran verschätzt. Andererseits eben hat er auch seine Verbündeten hier, auf die er baut oder auf die er hofft, dass die mehr hier zur Sicherheit im Indo-Pazifik beitragen, hat er die gar nicht berücksichtigt, wie sehr dieser Iran-Krieg sie betreffen würde. Zum einen eben also seine Aktion im Iran eben, ja, schwächen halt seine Verbündeten hier im Indo-Pazifik oder die Verbündeten der USA im Indo-Pazifik, was eben, wie du sagst, eben auch zur Unsicherheit beiträgt. Andererseits, was noch zur Unsicherheit bei den Partnern sorgt, ist auch, dass er weniger streng gegen China spricht oder über China spricht. Sowohl bei Nordkorea als auch bei China spricht er immer wieder davon, was für eine gute Beziehung er zu Xi Jinping und zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, mit dem er sich ja auch wieder treffen will und so weiter. Und er spielt auch in letzter Zeit wohl auch so ja die Gefahr oder das Risiko für Taiwan runter, basierend auf seinem, wie er denkt, großartige Beziehung zu Xi Jinping, mit dem er immer wieder gute Gespräche führt und der ihm wohl immer wieder laut Trump eben erklärt, dass, oder der ihn immer wieder beschwichtigt, wie Trump das so erklärt. Also, wie gesagt, es wird von den USA seit vielen Jahren eben erklärt, der Indo-Pazifik ist ein neuer Fokus für die USA. Aber gerade unter Trump sieht dieser Fokus eben nicht besonders fokussiert aus. Also es ist ein, ja, wie bei allen seinen Sachen, die er macht, hat er keine Strategie, kein Ziel oder weiß er nicht, was er tut im Prinzip.
Ja, er hat wahrscheinlich doch eine Strategie und zwar das Interesse der USA aufrecht zu erhalten und möglichst noch ausbauen. Vielleicht ist das die einzige Strategie. Aber nochmal zurück zu dem Gespräch zwischen Trump und Takahashi. Und die beiden haben betont, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren. Und jeden versucht eine einseitige Änderung des Status quo ablehnen. So sagen die beiden bei deren Zusammentreffen. Aber auch in diesem Zusammenhang hat Trump kein Wort von Xi Jinping gesprochen oder China. Das heißt, einseitige Änderung der Status quo könnte eigentlich nur von Xi Jinping und von China gestaltet werden. Allerdings, die haben kein Wort darüber gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Trump natürlich seine gute Beziehung zu Xi Jinping oder zu China weiter pflegen möchte und wollen diese gute Freundschaft nicht stören. Und daher hat kein Wort darüber gesprochen. Aber auf der anderen Seite deutet er dann auf Xi Jinping hin irgendwie, der hat wirklich entweder sehr schlau oder dann keine so einheitliche Strategie. Außerdem, der hatte wegen des Kriegs gegen Iran das geplante Treffen mit Xi Jinping am Ende dieses Monats verlegt. Wann das Treffen stattfinden wird, weiß man jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, das Treffen ist zuerst mal eingestellt worden.
Ja, wir beobachten weiter, was passiert. Und für heute verabschieden wir uns erst einmal. Am Mikrofon waren
Chubby Hui
und Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war zum Abschluss des heutigen Programmes Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Dienstag, den 24. März 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.